Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Wir sind mit dem Theologen und Amerika-Kenner Michael Hochgeschwender verabredet. Im Interview mit ihm geht es um die katholischen Wähler in den USA und ihre politischen Interessen. Außerdem heute bei Tag für Tag, Papst Franziskus veröffentlicht am Wochenende seine dritte Enzyklika, in der es um globale Gerechtigkeit nach der Corona-Pandemie gehen dürfte. Und im protestantisch geprägten Norden Deutschlands wird nach Spuren alter Pilgerwege gesucht. Auch dazu gleich mehr. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. In den USA leben rund 77 Millionen Katholiken. Das sind ungefähr 24% der Gesamtbevölkerung. Einer von ihnen könnte am 3. November zum nächsten Präsidenten gewählt werden. Der demokratische Bewerber Joe Biden ist katholisch. Bisher gab es erst einen einzigen katholischen US-Präsidenten, das war John F. Kennedy. Biden hebt seine Konfession und seinen Glauben im Wahlkampf stark hervor. Wir haben erst vor einigen Tagen über seine Faith-Kampagne berichtet. Hier ein Auszug aus einem Wahlkampfclip von Biden.
Faith is what has got me through difficult times in my life. I lost my wife and daughter when my son had stage 4 glioblastoma. It was a matter of months. Personally for me, faith, it's all about hope and purpose and strength. And for me, my religion is just an enormous sense of solace. I go to Mass and I say the rosary. I find it to be incredibly comforting. Kierkegaard said, faith sees.
Der Glaube habe ihm durch schwierige Zeiten geholfen, sagt Biden hier. Glaube sei für ihn Hoffnung und Stärke, und wenn er zur Messe gehe und den Rosenkranz bete, dann sei das wohltuend für ihn. Am Telefon ist jetzt Michael Hochgeschwender, katholischer Theologe und Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Universität München, ein Kenner von Religion und Politik in den USA. Guten Morgen nach München.
Grüß Gott, Frau Dittrich.
Herr Hochgeschwender, ist es eine kluge Wahlkampfstrategie von Joe Biden, seine Religionszugehörigkeit und seinen Glauben so hervorzuheben?
Ja, das macht unbedingt Sinn. Das hat ja Barack Obama 2008 und 2012 ebenfalls schon versucht. Die Demokraten müssen etwas mehr die Hände ausstrecken in Richtung gläubiger Wähler, die jetzt nicht ganz dem konservativen Lager zugehören. In den letzten Jahrzehnten haben sie dann doch sehr oft, sagen wir, moderat konservative, fein katholische und moderate evangelikale Wähler durch ihre Politik eher verschreckt als angezogen.
Bei Kennedy hieß es noch, er sei Präsident geworden, obwohl er katholisch war. Da war die Religionszugehörigkeit also eher ein Nachteil. Er hat sie auch nicht so stark hervorgehoben. Für Biden könnte es jetzt also genau umgekehrt sein.
Ja, das ist ja die Frage. Es geht heute ja nicht mehr darum, dass es sozusagen einen geschlossenen katholischen Wählerblock gäbe. Die Katholiken sind wie der Rest des Landes gespalten in einen eher konservativen Flügel und einen liberalen Flügel. Bei den liberalen Katholiken wird das wirken, solange Biden in anderen Politikfeldern, und das betrifft vor allem die Abtreibungsfrage, sich weiterhin liberal gibt. Das wiederum wird dann konservative Katholiken eher abstoßen, wobei man aus Umfragen weiß, dass die inzwischen mit Trump unzufriedener sind als etwa ihre evangelikalen konservativen Gesinnungsgenossen. Also insofern ist das eine zweischneidige Strategie, die zumal auch den linken Flügel seiner Partei abschrecken könnte, die aber trotzdem meines Erachtens notwendig ist, um gerade den Staaten, den Battleground States, um die es letztlich geht, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, um dort katholische Wähler aus der Arbeiterklasse und der unteren Mittelklasse von den Republikanern zurückzugewinnen.
Das heißt, das könnte auch ein Drahtseilakt sein, wenn Biden sich zu sehr dem linken Flügel der Partei zuwendet und die jungen Unterstützer des alten Sozialisten Bernie Sanders glücklich machen will, dann riskiert er auf der anderen Seite die gemäßigten katholischen Stimmen, die wahlentscheidend sein könnten?
Ja, das hat man sehr deutlich gesehen, auch während dieser etwas missglückten Veranstaltung mit Donald Trump, dass er tatsächlich gezwungen ist, permanent einen mittleren Weg zu gehen. Er hat sich ja sehr deutlich von manchen Prinzipien des linken Flügels verabschiedet, etwa dem Green New Deal. Und das wiederum könnte ihm auf der Linken Verluste bringen. Das kann er aber insofern verschmerzen, weil diese Linke in den Staaten stark ist, in denen die Demokraten sowieso gewinnen werden. Er muss unbedingt Wähler dort gewinnen, wo die Demokraten schwächer sind. Und das sind vermutlich katholische Wähler.
Welche politischen Interessen haben die denn?
Ja, das ist zum einen tatsächlich die Abtreibungsfrage, zum anderen gar keine religiösen Interessen, sondern vor allem ökonomische Interessen. Aber was sie wollen, dass sie vornehmlich aus der Arbeiterklasse und der unteren Mittelklasse kommen, sie wollen angesprochen werden. Das ist etwas, was Hillary Clinton bei der letzten Wahl zum Teil auch aus einfach intellektueller Arroganz nicht getan hat. Sie war nie in Wisconsin oder Michigan. Sie hat nicht mit katholischen Arbeitern geredet. Jetzt sieht man, Biden macht ja gerade diese Reise durch das, was man als Trumps Heartland bezeichnet, um genau diese Menschen anzusprechen und wieder zurückzugewinnen.
Muss ein amerikanischer Präsident fromm sein oder wenigstens den Eindruck erwecken?
Er sollte zumindest den Eindruck erwecken, wobei bei Trump glauben ja nicht einmal seine evangelikalen Anhänger, dass er fromm ist. Nur 12% sagen, er sei religiös. Aber er darf nicht gegen Religion sein. Besser ein etwas weniger frommer Mensch, der kein Atheist ist. Also Atheisten oder Agnostiker würden es in diesem Jahrhundert wie im 20. Jahrhundert schwer haben.
Gibt es denn auch sowas wie ein Gebot weltanschaulicher Neutralität? Denn immerhin sind die USA ja ein Land mit enormer religiöser Vielfalt.
Ja, wobei das seit George W. Bush immer wieder verletzt worden ist. Normalerweise bei der Amtseinführung wird ja ein Gebet gesprochen und bei Bush war das ein explizit christliches Gebet. Das sollte man tunlichst unterlassen. Es gibt so diese Idee der Zivilreligion, wo man an einen allmächtigen Schöpfergott betet, ohne ganz klar zu sagen, um wen es sich handelt.
Nun hat US-Präsident Trump die katholische Juristin Amy Coney Barrett für den Supreme Court nominiert, für das höchste amerikanische Gericht. War das ein kluger Schachzug, ausgerechnet eine Katholikin zu nominieren?
Ja und nein. Ja, weil jeder weiß, dass sie eine sehr konservative, eine sehr gute, aber auch sehr konservative Richterin ist. Nein, weil jetzt tatsächlich auch langsam es etwas rumort. Der Supreme Court besteht nun aus 7 Katholiken, davon 6 Konservativen und 2 Juden. Das heißt, das klassische protestantische Milieu der USA ist im höchsten Gericht überhaupt nicht mehr vertreten. Und da wird im Laufe der Zeit etwas passieren müssen.
Damit würde ja Trump auch seine eigene Wählerschaft verprellen, oder?
Ja, wobei denen es im Moment interessanterweise trotz des Antikatholizismus der Evangelikalen wichtiger, da jemanden zu haben, der dezidiert konservativ ist und von dem man erwarten kann, dass er das Abtreibungsurteil Roe vs. Wade, aber auch andere Urteile, die den Evangelikalen schwer auf dem Magen liegen, kippt. Und das ist die Aufgabe, die gestellt ist. Aber tatsächlich, es gibt so einen untergründigen Ärger darüber, dass die Protestanten offensichtlich beim Supreme Court nicht mehr zum Zuge kommen.
Und wie ist das für Biden? Wird das für ihn jetzt zum Drahtseilakt, weil er eine katholische nominierte Richterin eigentlich gut finden müsste, eigentlich unterstützen müsste?
Ja, wobei da entscheiden dann weniger Konfessionsfragen als vielmehr politische Fragen. In welchem Lager steht man? Er kann ja sagen, ich bin gegen eine konservative Richterin, unabhängig davon, ob sie katholisch, jüdisch oder protestantisch ist. Und das wird vermutlich auch die Strategie sein, die man fährt. Wobei die Demokraten insgesamt hier schlechte Argumente haben und wirklich ein Problem haben, ihre Sache rüberzubringen, außer dass sie es ideologisch einfach nicht wollen.
Warum haben sie schlechte Argumente?
Weil natürlich der Präsident verfassungsmäßig das Recht hat, bis zum letzten Tag einen Verfassungsrichter zu ernennen. Also das haben damals letztlich unter Obama die Demokraten ja auch gesagt. Also insofern ist es tatsächlich verfassungsrechtlich nicht geklärt oder eher unsicher, dass die Demokraten hier Recht haben. Sie können letztlich sich nur darauf zurückziehen, zu sagen, das passt uns ideologisch nicht. Das ist aber eigentlich kein hinreichender Grund. Und sie haben einen schweren Fehler gemacht, als bei der Ernennung zum Federal Circuit Court Dianne Feinstein aus Kalifornien nach dem Glauben der Kandidatin Barrett gefragt hat, weil das verstößt tatsächlich gegen die amerikanische Verfassung. Religiöse Testakte darf es nicht geben. Die hat es im 19. Jahrhundert mal gegeben und das hat der Supreme Court damals verboten. Also bewegt man sich auf sehr schwankendem Grund demokratischerseits.
Herr Hochgeschwender, denken Sie, dass man die katholischen Wähler in den USA eher überschätzt oder unterschätzt?
Ja, weder noch. Man weiß, dass sie eine starke Gruppe sind, aber man weiß auch, dass sie in sich gespalten sind. Das heißt, man muss letztlich punktgenauer katholische Wähler adressieren. Geht es um kirchentreue Wähler? Geht es um konservative Katholiken? Geht es um liberale Katholiken? Trump versucht gerade sozusagen den Anti-Vatikan-Affekt der konservativen Katholiken gegen Franziskus auszunutzen. Der Vatikan hat ja Mike Pompeo ausgeladen und das wird jetzt wiederum im Wahlkampf instrumentalisiert. Also es geht um zielgenaue, um punktgenaue Botschaften an die jeweilige Klientel.
Sagt Michael Hochgeschwender, Theologe und Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Universität München. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Bitte sehr.
Zum dritten Mal in seiner Amtszeit wird Papst Franziskus am Wochenende eine neue Enzyklika veröffentlichen, also ein päpstliches Lehrschreiben, in dem Franziskus sich diesmal wohl zu einer globalen Neuorientierung nach der Corona-Pandemie äußern wird. Er unterzeichnet das Dokument am Samstag in Assisi, dem Geburtsort von Franz von Assisi, in dessen Tradition der Papst sich sieht. Und auch der Termin der Veröffentlichung am Sonntag ist nicht zufällig gewählt. Der 4. Oktober ist in der katholischen Kirche nämlich der Gedenktag für den heiligen Franziskus. Was von der Enzyklika zu erwarten ist und wie sich Assisi auf den hohen Besuch vorbereitet, das berichtet Elisabeth Pongratz.
In der Basilika San Francesco in Assisi beginnt Bruder Thomas Freidel seine Führungen immer mit einem Bild, einem Fresko. Der heilige Franz von Assisi hält mit einer Hand die Bibel. Mit der anderen segnet er die Vögel, spricht mit ihnen.
Der erste Sinn des Bildes von der Vogelpredigt ist das Hören des Evangeliums und aus der Botschaft Jesu heraus Orientierung für das Leben zu finden.
Gleichzeitig wendet sich Franz dem zu, was ihn umgibt. Er ist der Freund der Natur, der Tiere und kommt zu einer wichtigen Erkenntnis.
Wenn die ganze Schöpfung einen gemeinsamen Ursprung hat, den wir Gott nennen, dann heißt das ja: Ich sehe diesen Gott selber nicht, aber ich sehe das, was er geschaffen hat. Ich sehe die Schöpfung in ihrer Schönheit, Vielfalt und Größe. Ich bin ja selber ein Teil dieser Schöpfung.
Genau hier, wo der Heilige mit diesem Respekt für die Umwelt ein Leben in Armut und in Frieden führte und damit immer mehr Mitmenschen begeisterte, wird Papst Franziskus seine neue Enzyklika unterschreiben, am Grab des Heiligen. Unter dem Titel Fratelli Tutti, ein Originalzitat, soll sie, so vermutet man, das Brüderliche, das Verbindende herausheben. Für die Franziskaner eine entscheidende Richtschnur, so Enzo Fortunato, der Sprecher des Konvents von Assisi.
Francisco dice ai suoi frati, siate
come... Franziskus sagt zu seinen Brüdern, seid wie Mütter. Wer eine Mutter für ihr Kind sorgt und es ernährt, so muss jeder Bruder für den anderen sorgen und ihn ernähren.
Ogni fratello si prenda cura e nutra l'altro fratello.
In den vergangenen Wochen hat der Papst immer wieder darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie die langjährigen Krisen der Welt offenlege. Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Umweltzerstörung – vieles sei krank gewesen. Diese Ungerechtigkeiten sind weder natürlich noch unvermeidlich. Sie sind das Werk des Menschen, entspringen einem Wachstumsmodell, das keine Werte mehr kennt. Bei der Generalaudienz am vergangenen Mittwoch im Vatikan appellierte das Kirchenoberhaupt an die Gläubigen, eine neue und bessere Welt zu schaffen. Um die Pandemie hinter uns zu lassen, müssen wir nicht nur ein Heilmittel gegen das Coronavirus finden, sondern auch gegen die menschlichen, sozioökonomischen Viren. Wie der Papst sich eine neue Weltordnung nach der Pandemie vorstellt, hat er kürzlich in einer Videoansprache an die UNO-Vollversammlung skizziert. Gegen Nationalismus und für mehr internationale Zusammenarbeit. Gegen Abschottung und für mehr Solidarität. Eine Gemeinschaft der Welt über alle Grenzen hinweg, die sich nach sozialer Gerechtigkeit richtet, nach dem Gemeinwohl. Für die Franziskanerbrüder in Assisi ein wichtiges Anliegen. Wir müssen unser Herz den anderen öffnen, dem Nächsten. Und ich denke, dass die evangelische Botschaft, die diese Enzyklika enthalten wird, wenn man auch bedenkt, was er andere Male gesagt hat, das Thema der Nähe betrifft. Denn Brüder sein bedeutet sich nahe sein. Am Samstag wird der Papst zunächst eine Messe am Grab des Heiligen feiern, im ganz kleinen Kreis wegen Corona. Einen Tag später, es ist der Gedenktag des Franz von Assisi, soll die neue Enzyklika dann veröffentlicht werden.
Papst Franziskus veröffentlicht seine dritte Enzyklika. Aus dem italienischen Assisi berichtete Elisabeth Pongratz. Der Norden Deutschlands ist vor allem protestantisch geprägt. Deshalb sind Wallfahrtsorte und Pilgerrouten der Region seit der Reformation in Vergessenheit geraten. Einige werden wiederbelebt, oft aus touristischen Gründen. Zwei Ausstellungen erinnern nun an die mittelalterlichen Pilgerspuren. In Lüneburg geht es um das damals oft mühsame und auch gefährliche Pilgern nach Rom, Santiago de Compostela und Jerusalem. Und die zweite Ausstellung in Stade, die am Wochenende eröffnet wird, heißt Wege in den Himmel. Sie widmet sich den Pilgerstätten in Norddeutschland. Michael Hollenbach hat sich das für uns angesehen.
Anders als bei Pilgern heute, denen es meist eher um eine Art spirituelles Wandern geht, empfanden viele mittelalterliche Christen das Pilgern als etwas existenziell Bedeutendes, erläutert der Kirchenhistoriker Hartmut Kühne.
Der wichtigste Faktor der Ausweitung des Wallfahrtswesens im Spätmittelalter war der Ablass. Also der Versuch, sich vor den Gefahren des Fegefeuers zu schützen, das gewann seit Jahr 1300, als in Rom zum ersten Mal ein Jubiläum gefeiert wurde mit einem vollständigen Ablass, gewann dieses Motiv große Relevanz und spielt dann eigentlich ab dem 15. Jahrhundert bei jeder Wallfahrt eine große oder vielleicht sogar die entscheidende Rolle.
Neben diesem Hauptantrieb für Wallfahrten gab es noch andere Beweggründe, sagt Sebastian Möllers, Direktor der Stader Museen.
Zum Teil waren das Sühne-Wallfahrten, die einem auferlegt wurden, weil man irgendwas begangen hatte, zum Beispiel auch ein Verbrechen begangen hatte, und konnte einem das auch auferlegt werden, eine Wallfahrt zu machen. Es sind Wallfahrten, die aus Dank stattfinden, das heißt, man ist aus irgendeiner Notsituation gerettet worden, oder es sind Wallfahrten, die aufgrund von Krankheit oder anderen Beschwerden und Problemen unternommen werden.
Und Krankheit und Not gab es auch im heute noch protestantisch geprägten Norddeutschland, wo einst auch gepilgert wurde. Die Lüneburger Ausstellung stimmt den Besucher auf die Pilgerspuren ein, denen die Christen im Mittelalter von der Stadt an der Lüne bis nach Rom, Jerusalem und Santiago de Compostela folgten. Der Rundgang ist akustisch unterlegt mit Glockengeläut. Der Kurator Edgar Rink zeigt auf einige Bildtafeln. Sie illustrieren die Vorbereitungen eines Pilgers, bevor er sich in Lüneburg auf die lange Reise begab.
Er legte die Beichte ab, er verfasste sein Testament, dann war die Ausrüstung natürlich wichtig. Und diese Bilder weisen auch auf Gefahren hin, denn sicherlich ein Weg nach Aachen war vielleicht noch sicherer als ein Weg nach Santiago. Und deshalb war es eben auch wichtig, dass der Pilger einen Pilgerbrief erhielt.
Einen Pilgerbrief, in dem der heimische Priester urkundlich versicherte, dass der Christ wirklich als Pilger unterwegs sei und unter dem Schutz der Heiligen und der kirchlichen Obrigkeit stehe.
Es gab auch falsche Pilger. Ein Beispiel aus Göttingen, wo zwei Pilger Geld sammeln auf den Kirchhöfen, in den Straßen und am Abend sind sie im Bordell.
Was aber aufflog. Am nächsten Tag wurden sie mit Schimpf und Schande der Stadt verwiesen. Neue Einblicke in alte, teils vergessene Pilgerorte im Norden gewannen Archäologen, als vor 7 Jahren der Hafen in Stade ausgebaggert wurde. Dort fand man zigtausende Objekte, darunter auch rund 200 Pilgerzeichen.
Das hängt einfach damit zusammen, dass Häfen zugleich die Müllkippe des Mittelalters gewesen sind. Das heißt, dass man alles, was es an Müll in der Stadt gab, irgendwann dann in den Hafen verklappt hat.
Die kleinen Pilgerzeichen, die man sich an den Hut stecken konnte, waren der Nachweis, dass der fromme Wandersmann, Pilgerinnen trifft man im Mittelalter selten an, auch den entsprechenden Ort wirklich besucht hatte. Über die Auswertung der Pilgerzeichen konnten sich Historiker ein genaueres Bild über die Pilgergeografie in Norddeutschland machen. Denn mit der Reformation ging nicht nur das religiöse Phänomen der Wallfahrt zu Ende, sondern es wurde auch ein Wirtschaftsfaktor lahmgelegt. Das wiederum bedeutete das Ende für manch einen Wallfahrtsort innerhalb kurzer Zeit, berichtet Hartmut Kühne. Vor allem protestantische Christen empfanden das Pilgern als nicht mehr notwendig für ihr Seelenheil.
Man kann dann zeigen, dass gerade die norddeutschen, mitteldeutschen Wallfahrtsorte eigentlich nicht durch obrigkeitliche Zerstörung oder Bildersturm zugrunde gingen, sondern einfach ökonomisch ganz schnell bankrott machten. Also so ab 1523 bis 1525 brachen reichsweit die Einnahmen der Wallfahrtskapellen und Kirchen radikal ein.
Doch bis zur Reformation gehörte das Pilgern quasi zur religiösen Pflicht eines jeden Christen. Wer weniger Geld hatte, der unternahm Wallfahrten in der Region. Wer betuchter war, den zog es nach Santiago, Rom oder Jerusalem. Es gab im ausgehenden Mittelalter eine regelrechte Infrastruktur für Pilgernde, sagt der Stader Museumsdirektor Sebastian Möllers.
Man ist zum Beispiel, wenn man nach Jerusalem wollte, immer erst bis Venedig gelaufen und von da gab es wirklich einen Galeeren-Schiffsverkehr Richtung Jerusalem, der komplett durchorganisiert war und dann den ganzen Sommer durchlief. Da gab es ganz bestimmte Termine, weil man da in Venedig sein musste, damit man auch im gleichen Jahr noch wieder zurückfahren konnte.
Wer nicht in der Lage war, sich auf den Weg zu den frommen Städten zu machen, aber über das nötige Geld verfügte, der konnte sich auch eine Art Profi-Pilger mieten.
Einige Leute haben auch verfügt in ihren Testamenten, dass jemand für sie noch eine Pilgerfahrt unternehmen soll, die sie nicht selber mehr unternehmen konnten. Und da gibt es dann Leute, die dann mit Geld ausgestattet werden, das ist dann auch alles festgelegt, und die dann quasi in Vertretung pilgern. Also wer keine Zeit hatte, der hat jemanden auf die Reise geschickt.
Der dann vor Ort für das Seelenheil des Auftraggebers beten sollte. Vor allem die Ausstellung in Stade setzt den Schwerpunkt auf die Pilgertraditionen in Norddeutschland. Und sie will auch den Bogen schlagen in die Gegenwart. Museumsdirektor Sebastian Möllers beklagt, dass einige neue Pilgerrouten eher nach touristischen als nach historischen Gesichtspunkten ausgewiesen wurden. Sein Anliegen:
Wir wollen gerne diese kleinen Orte wieder in Wert setzen. Auch auf den Pilgerrouten, die es jetzt hier gibt, kann man wunderschön kleine Abstecher machen zu ehemaligen Pilgerorten und da dann was über diese Kirchen, die es noch heute da gibt, die früher aber mal Pilgerkirchen waren, erfahren. Und das ist völlig in Vergessenheit geraten.
Pilgerspuren heißt die Doppelausstellung, zu sehen im Museum Lüneburg noch bis zum 1. November und in den Museen Stade ab morgen bis zum 14. Februar. Michael Hollenbach berichtete. Und das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte in dieser Woche Andreas Mein. Am Montag zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr gibt es eine neue Ausgabe von Tag für Tag. In der Zwischenzeit finden Sie unsere Beiträge auch im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.